Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und da geht's weiter mit dem Regionaljournal Graubünden, heute mit diesen Themen. Der Bürgerblock in Chur bröckelt bös. CVP und vermutlich auch die BDP sagen Nein zum SVP Nein. Der Remo Stoffel steht vor Bezirksgericht. Wir schauen, um was es bei diesem Prozess in St. Moritz genau geht. Und später, auch mit 92, kann man noch ein Buch schreiben. Das zeigt der Martin Rager mit seinem Erstling Seifenwasser. Das Wetter, morgen wird es gewitterig, es ist etwa 25 Grad. Am Mikrofon Sarah Hauschild. Unter den bürgerlichen Parteien in der Stadt Chur ist die Stimmung auch schon besser gewesen. Gross hat man sich vor den Stadtratswahlen präsentiert als geschlossene Einheit, die alles gibt, damit sie auch nicht zu einer linken Stadtregierung kommt. Seit gestern ist jetzt aber alles anders. Vor dem zweiten Wahlgang in Stadtrat ist der Bürgerblock nämlich bös am Bröckeln. Silvio Lichti.
Es kommt also zum spannenden Duell Tom Leib und Gut Freie Liste gegen Beat Nei von der SVP. Mit der Unterstützung von allen bürgerlichen Parteien könnte Beat Nei gelassen ins Rennen steigen. Darum hat er gestern hier im Regionaljournal gesagt:
Es wird ein harter Kampf und die Bürgerlichen sind aufgerufen, zum geschlossenen Zusammenstehen.
Für die SVP war klar, man bringt Beat Nei nochmal im zweiten Wahlgang, egal was die anderen Parteien machen. Daraufhin hat sich dann der BDP-Mann Andi Kollegger zurückgezogen. Eigentlich hat man ja damit gerechnet, dass er im zweiten Wahlgang gegen den Tom Leib und Gut antritt, weil er ja mehr Stimmen gemacht hat als der Beat Nei. Dass die SVP ihren Kandidat so durchgedrückt hat, ist unter anderem bei der CVP gar nicht gut angekommen. Und darum sagt der Präsident Reto Künis heute:
CVP Chur steht ganz klar nicht hinter dem Herrn Nei. Es war eine Aktion von der SVP, wo wir nicht kodieren, was gestern passiert ist.
Bei der BDP hat man noch keine Meinung zum Beat Nei. Man wartet bis zu der Generalversammlung, aber wahrscheinlich gibt es auch von Ihnen keine Wahlempfehlung, sagt der Churer BDP-Präsident. Vor der Wahl haben die Bürgerlichen einen Pakt geschlossen, sind zusammen angetreten und haben Hand in Hand gekämpft, dass der Tom Leib und Gut nicht in die Stadtregierung gewählt wird. In den Augen der Bürgerlichen ist der Beizer nämlich zu links. Von Einigkeit unter den Bürgerlichen ist aber heute und mit Blick auf den zweiten Wahlgang nicht mehr viel zu spüren. Der SVP-Kandidat Nei wird ausser von eigener Partei nur gerade von der FDP gestützt, sagt der Präsident vom Churer Freisinn, der Simon Schwegler.
Ja, die FDP unterstützt den Beat Nei.
Der Bürgerblock ist also am Auseinanderbrechen und lachender Dritte könnte der Tom Leib und Gut werden. Bei der FDP will man das aber immer noch, wenn es irgendwie geht, verhindern.
Wir werden müssen zusammensitzen. Ich hoffe, dass andere bürgerliche Parteien sich durchaus auch noch dazu bewegen, dass man die SVP mit einbindet.
Die nächsten drei Wochen werden also spannend. Am Schluss spielt es allerdings gar nicht so eine grosse Rolle, welche Partei hinter welchem Kandidat steht. Wer gewählt werden will, muss ja schliesslich bei den Leuten ankommen.
Silvio Lichti. Und wenn es nach der Freien Liste und der SP in Chur geht, sollen der Tom Leib und Gut und Doris Gawetzl-Hipper gut ankommen bei den Leuten. In einer gemeinsamen Mitteilung empfehlen sie heute nämlich den Tom Leib und Gut für den Stadtrat und Doris Gawetzl-Hipper für das Stadtpräsidium. Weiterer Protest gegen den Neubau vom Kunstmuseum in Chur. In einem Brief an die Bündner Regierung schreiben 8 Architekturbüros, der Wettbewerb für einen Neubau sei nicht korrekt abgelaufen. Das Projekt, das gewonnen hat, widerspreche sogar den Vorgaben vom Wettbewerb. Die Architekten verlangen darum jetzt eine Stellungnahme der Regierung. In der gleichen Sache ist schon ein Rekurs beim Verwaltungsgericht hängig. Das Kunstmuseum hat zu wenig Platz und soll darum vom spanischen Architekt Barossi Vega umgebaut werden. Erst gerade haben Ramosch und Schlin im Unterengadin fusioniert. Jetzt ist der Viktor Peer zum ersten Gemeindepräsident der neuen Gemeinde Valsod gewählt worden. Der Viktor Peer war vorher schon Gemeindepräsident von Ramosch. Keine Chance bei den Wahlen hat der Präsident von der La Verda, der Angelo Andina, gehabt. Er hat nur wenig Stimmen gemacht. Der Churer Immobilienunternehmer Remo Stoffel ist heute im Engadin vor Gericht gestanden. Es geht hier um einen Konkurs von einer Kaffeekette mit Bäckerei. Der Fall liegt 7 Jahre zurück. Seit dem Übernahmekampf ums Hotel Thermen in Pfalz ist der Investor Remo Stoffel eine schweizweit bekannte Figur. Viele haben dann auch gespannt auf den heutigen Tag gewartet. Der David Spindler vom Romanischen Radio und Fernsehen war auch dabei am Prozess. Kurz vor dieser Sendung habe ich mit ihm geredet und zuerst gefragt, um was es denn jetzt genau geht bei diesem Gerichtsfall.
Im Prinzip geht es um einen kleinen Unternehmer, der aus einem Kaffee eine Kaffeekette gemacht hat. Und dann hat er sich überlupft. Es ist nicht mehr gut gegangen. Finanziell ist das ein Desaster geworden, plötzlich, nachdem es zuerst gut gelaufen ist. Und dann ist der grosse Finanzier gekommen, wo von der Familie, die das betrieben hat, ein Grundstück hat wollen kaufen und hat quasi Hand geboten, hat gesagt, ich helfe euch und hat dann die Sache in die Hand genommen. Und jetzt wirft man da in dieser Geschichte der Beteiligten einfach vor, sie hätten da eben nicht alles Ganze so sauber gemacht.
Was heisst denn das ganz genau? Was hat der Staatsanwalt in seinem Plädoyer heute Nachmittag Remo Stoffel konkret vorgeworfen?
Die Vorwürfe heissen mit juristischen Termen ungetreue Geschäftsversorgung und Gläubigerschädigung. Es geht darum, dass man sagt, dass der Staatsanwalt dem Herrn Stoffel vorwirft, er hätte dafür gesorgt, zusammen mit dem Betreiber-Ehepaar, dass die Aktiven von dem Kaffee und von der Bäckerei, von der Produktionsfirma, also was noch rum war, dass man das auf den Namen von der Frau überschrieben hat. Und dass die Firma immer noch auf den Mann gelautet hat und somit ist dann der Konkurs eigentlich nur auf den Namen vom Mann gegangen. Das heisst dann also, Gläubiger, die Geld gut gehabt hätten, die von dieser Firma, die haben dann nichts mehr gekriegt. Und der Vorwurf ist jetzt, eben, man hat die Aktive abzügelt, damit die nichts mehr kriegen. Man hat quasi gerettet, was noch zu retten war, aber eben unrechtmäßig.
Und wie reagiert der Investor Remo Stoffel selber? Wie verhaltet er sich jetzt da im Gerichtssaal in Samoritz?
Er präsentiert sich da sehr selbstsicher, er sitzt locker im Stuhl, hat, wenn er Antworten gibt, heute Morgen bei der Befragung Beine überkreuzt. Es hat dann gleich aber auch noch einen Moment gegeben, wo man gemerkt hat, so ganz seiner Sache sicher ist der Remo Stoffel auch nicht. Er hat zweimal etwa, ist er ein bisschen in Argumentationsnotstand gekommen. Er tut aber seine Taktik von ihm selber, das Plädoyer von seinem Verteidiger haben wir noch nicht gehört. Die Taktik von ihm ist aber ganz klar, er präsentiert sich da als der, der einfach hätte wollen helfen, der hätte wollen in einer verfahrenen Situation den Betreiber von dem Kaffee helfen, aus dem Desaster rauszukommen.
Auf ein Urteil wird man noch ein bisschen warten. Der Prozess läuft noch. Zum Schluss, David Spindler, was für eine Strafe beantragt der Staatsanwalt denn für den Remo Stoffel?
Der Staatsanwalt hat einen Antrag gestellt auf 12 Monate Gefängnis bedingt und einen Buß dazu von 2500 Franken für den Remo Stoffel. Auch für die anderen Beteiligten hat der Staatsanwalt Strafe beantragt. Die sind aber dann tiefer als die für den Remo Stoffel.
Der David Spindler vom Romanischen Radio und Fernsehen, er hat heute den Prozess im Oberengadin gegen den Investor Remo Stoffel beobachtet. Ein Urteil, das dürfte es frühestens morgen geben. Wir vom Regionaljournal halten Sie auf dem Laufenden. Lebensträume kann man sich bis ins hohe Alter erfüllen. Das zeigt ganz aktuell der Martin Rager. Der Oberengadiner, der in Chur aufgewachsen ist, hat diese Woche mit 92 sein erstes Buch herausgegeben. Es sind 35 Kurzgeschichten, zweisprachig, Butter und Deutsch. Das Buch heisst «Seifenwasser» oder auf Romanisch «Ove de Savun». Gestern hat der Autor sein Buch in Chur vorgestellt und an der Lesung hat er zuerst erklärt, warum er eigentlich schreibt.
Ich habe mich eben einmal gefragt, was mich zum Schreiben gedrängt hat. Und ich glaube, es war eine Art Befreiung. Eine Suche von Freisein. Das Schreiben ist einfach eine andere Form von Reden. Wenn ich schreibe, tue ich mit mir selber reden. Und wenn ich mit mir selber rede, kann ich mich nicht gut anlügen. Und darum behaupte ich, dass meine Geschichten wahr sind.
Der Martin Rager mit 92 hat er gestern Abend in Chur aus seinem Erstling, aus seinem Buch vorgelesen. Mit dabei war auch Esther Kretli. Sie ist Literaturredaktorin beim Romanischen Radio und Fernsehen und ich habe vor der Sendung mit ihr geredet und zuerst wollte wissen, wer denn eigentlich der Martin Rager ist.
Bis vor ein paar Tagen habe ich das auch nicht gewusst. Romanische Schriftsteller gibt es an und für sich nicht so viel. Ich hätte ihn eigentlich kennen. Ich war dann ein bisschen baff, als ich gehört habe, dass er Jahrgang 1920 hat, das Jahr also 92 wird. Der Martin Rescher ist in Zuz aufgewachsen, in wahrscheinlich ein bisschen ärmlichen Verhältnis beim Non und bei der Non, also bei den Grosseltern. Er hat später dann das Lehrseminar gemacht. Das war so die Zeit kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Also hat er dann auch in den Dienst. Später war er Lehrer in Trümis und ein Haufen Jahr in Rosen. Hat sich dann noch weitergebildet und hat mit seiner Frau ein Internat für schwerer Zübare, wie man dort mal noch gesagt hat, übernommen. Jetzt ist er natürlich ein Haufen Jahr schon in Pension und wohnt zu Grub. Das ist im Kanton Appenzell Ausserrhoden.
Und dort schreibt er, das ist ja schon noch verrückt, mit 92 kommt sein erstes Buch raus. Es sind 35 Geschichten aus seinem Leben. Kann man oder muss man in dem Fall da von einer Biografie reden?
Ich stelle mir eigentlich unter Biografie etwas anderes vor, nämlich etwas, das das ganze Leben umfasst. Er nimmt einzelne Episoden raus, vor allem aus der Kindheit, aus der Jugend, dann aus dem Dienst, eben aus der Dienstzeit, aus der Militärzeit. Andere Episoden aus seinem Leben, zum Beispiel seine Arbeit als Lehrer, als Internatsleiter, auch als Familienvater, das hat er nicht so beschrieben. Wäre sicher auch interessant gewesen.
Tun wir mal blättern in diesem Buch, können wir irgendwie etwas rauspicken. Seifenwasser heisst das Ganze ja.
Ja, und Seifenwasser ist auch eine Geschichte, die erste Geschichte. Wir duschen heute jeden Tag. Der Martin Rescher erzählt, wie sie jeweils am Morgen alle zusammen, die Grosseltern und er, mit dem gleichen Wasser sich gewaschen haben. Das Seifenwasser, das dann immer bläulicher geworden ist, je mehr sich damit gewaschen haben. Oder dann gibt's auch eine andere Geschichte aus dem Dienst. Das ist die ganze Kompanie vom Rescher, ist ein Julier in einem Manöver und gerade im Moment außer Gefecht. Also sie müssen es so tun, wie wenn sie tot wären. Und in dem Moment kommt gerade der General Gison. Das ist wirklich wahr. Ja, was machst du denn, wenn du tot bist? Ist ein bisschen schwierig. Der General begrüßen oder was?
Also es ist wirklich wahr, der ist gekommen.
Ja, das ist wahr.
Also, das klingt ziemlich amüsant. Ist denn das einfach ein lustiges Buch, das Martin Rescher da geschrieben hat?
Man kann nicht gerade sagen, lustig. Es ist ein heiterer Ton, der durch das Buch geht, ein optimistischer Ton, der es ausmacht, dass man meint, dann, man müsse manchmal schmunzeln. Ich glaube schon, dass der Humor für den Martin Rescher eine wichtige Rolle spielt. Das hat er mir übrigens auch gestern gesagt.
Humor ist wie Butter auf einem trockenen Stück Brot. Oder ich könnte vielleicht auch sagen, Humor ist ein Zwischending, balanciert zwischen froh und traurig.
So hat Martin Rescher gestern Abend also geredet. Jetzt, wenn man das Buch anschaut, Esther Kretli, es hat einen himmelblauen Umschlag und vorne auf dem Büchli hat es genagelte Schuhe. Was hat es mit diesen Schuhen auf sich?
Ich nehme an, das sind Militärschuhe von damals. In einer Geschichte erzählt der Martin Rescher dann auch, wie seine Kompanie der Hang da zu Chur oben am Rossboden beim Schiessen angezündet hat, wo sie gegen den Kalender geschossen haben. Und dann beim Löschen sind die Nägel von den Schuhen natürlich heiß gekommen und das Leder hat angefangen zu brennen.
Jetzt gestern, wir haben es vorher gehört, hat der 92-jährige Mann aus seinem Buch vorgelesen in Chur. Wie fit ist der alte Mann? Oder wie haben Sie den erlebt an dieser Lesung, Esther Kretli?
Der Martin Rescher ist zwar im Rollstuhl gehöckelt, das ist ein stattlicher Mann, ein grosser Mann mit einem kantigen Gesicht, vielleicht ein typischer Engadiner, sagt man. Er ist ein lustiger Typ, er lacht viel und er ist sehr geistreich.
Ein Büchli mit 35 Geschichten von einem über 90-jährigen Mann, wer soll das lesen?
Ich glaube, das können alle Leute lesen, weil sie vielleicht auch Episoden dort entdecken, wo sie selber erlebt haben oder wo sie einmal von ihren Grosseltern gehört haben.
Esther Kretli, Literaturredaktorin beim Romanischen Radio und Fernsehen. Seifenwasser also oder Over the Savun heisst das neue Buch mit 35 Kurzgeschichten und Episoden aus dem langen, langen Leben von Martin Rescher. Rausgekommen ist das Buch bei der Cesa Editura Romancia. Regionaljournal auf DRS1. Es war 20 vor 6 Uhr. Wir schauen in Reste vom Osten. Den Glauben verlieren. Das tun immer mehr Leute in der Schweiz. Darum treten auch immer mehr aus den Kirchen aus, wie heute das Bundesamt für Statistik bekannt gegeben. Immer weniger Mitglieder in der Kirche bedeutet auch weniger Geld, das in die Kasse der Kirche kommt. Auch im Kanton St. Gallen ist das so. Das katholische Parlament von St. Gallen hat darum heute an seiner Sitzung im Administrationsrat den Auftrag gegeben, mehr zu sparen. Der Pius Kessler hat mit dem Hans Wüst geredet. Er ist der Regierungspräsident der Katholiken in St. Gallen.
Eigentlich geht es der katholischen Kirche vom Kanton St. Gallen ja gut. Allein die Häuser, die ihr gehört, haben zum Beispiel einen Wert von gegen 200 Millionen und die sind praktisch völlig abgeschrieben. Will heissen, rein das Bargeld, das da oben steht. Der Hans Wüst sagt darum zuerst.
Im katholischen Teil geht es nicht schlecht. Wir sind finanziell gut situiert. Aber das Problem ist, dass im Bereich der Steuereinnahmen ein Ausfall ungefähr von 800'000 Franken da ist. Und den müssen wir bei den nächsten Budget ausgleichen
können. Die Einnahmen müssen bei den Katholiken also wieder steigen. Die Kirche kann nicht einfach weiter von seinen eigenen Besitztümern leben. Am einfachsten gängt die das, so wie es Gemeinden und Kantone auch machen, mit einer Steuererhöhung. Schliesslich sind die Steuern für Katholiken seit fast 30 Jahren noch nie erhöht worden.
Ja, das wäre eine ganz einfache Lösung, aber in der heutigen Zeit mit Steuererhöhungen zu kommen, ist nicht so einfach.
Das machen die anderen auch, Kanton St. Gallen.
Ja, die sind, ich weiss ja nicht genau, wie viel die denn müssen aufhören. Bei uns ist es so, in der Tat, 4% ist der Zentralsteuerfuss. Und wenn wir ein Viertelprozent aufgehen, also 4,25%, dann macht das pro Katholik etwa 4,60 Franken aus. Also, das wäre jetzt nicht so eine wahnsinnige Zahl. Aber wir wollen trotzdem probieren, das nächste Budget oder die nächste Budget anzubringen, ohne dass wir eine Steuererhöhung müssen beantragen.
Haben Sie einfach keinen Mut als Präsident von diesen Katholiken?
Ja, Mut. Ich hätte schon Mut, eine Steuerfusserhöhung zu präsentieren, aber man muss auch ein bisschen in die Landschaft hineinschauen. Der Steuerfuss der Katholiken hängt natürlich auch zusammen mit dem Steuerfuss der politischen Gemeinde und dem Steuerfuss vom Kanton. Und jeder Prozent, der aufgeht, lagert letztendlich eben alle. Und darum möchten wir doch versuchen, das auch ohne zu machen.
Aber um Steuereinnahmen macht sich der Hans Wüst trotzdem weiterhin Sorgen. Nicht zuletzt darum auch, weil immer mehr Leute den Kirchen den Rücken kehren. Die Schuld daran, so erzählt er an einem Beispiel, sagen unter anderem auch Äußerungen vom Papst oder anderen Bischöfen, wie die vom Bischof von Chur.
Das Verrückte ist einfach, dass Verlautbarungen, die aus Chur kommen, auch einen Einfluss haben auf unsere Kirchenmitglieder, wenn dort etwas Verrücktes passiert. Ich erinnere jetzt an den letzten Hirtenbrief im Zusammenhang mit den Scheidungen, dass das durchaus auch Konsequenzen, dass auch Leute im Bistum St. Gallen dann aus den Kirchen austreten, weil sie finden, dass sie jetzt deplatziert.
So eng also hängen bei den Kirchen Glauben und Geld zusammen. Der Regierungspräsident der St. Galler Katholiken hat aber noch einen anderen Auftrag bekommen. Er muss mehr einnehmen für Leistungen, die Kirche anbietet, das besonders im Bereich Bildung. Rund 8 Millionen fließen in die Bildung, meistens in Schulen, die die Katholiken führen oder mitzahlen. Die St. Galler Paradeschule für Katholiken ist die sogenannte Fladen, eine Oberstufe mit 800 Schülern in der Stadt St. Gallen. Und trotz der hohen Kosten verteidigt Hans Wüst aber zuerst einmal seine katholische Schule.
Ich würde das nicht als alten Zopf betiteln. Ich würde meinen, auch heute ist es wichtig, dass in den Schulen das christliche Gedankengut noch Eingang findet. Wir spüren ja auf der anderen Seite immer eine Angst gegen die Islamisierung beispielsweise. Auf der anderen Seite sind wir dann nicht bereit, auch bei uns das christliche Gedankengut zu verteidigen, wenn ich das so sagen möchte. Und eins der wesentlichen Momente, wo man das machen kann, ist sicher die Schule. Ich denke, darum wollen wir uns in dem Kernbereich von der Schule nicht zurückziehen, sondern auch dort hat durchaus die Kirche eine Aufgabe zu erfüllen.
Aber das können Sie ja einbringen, wie man früher gesagt hat, Religionsunterricht, Ethikunterricht, wie es heute auch heisst. Dort haben Sie genug Möglichkeiten, quasi Ihre Botschaften Schülerinnen und Schülern beizubringen.
Das ist richtig, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Zustrom zu diesen Schulen, ich denke jetzt gerade auch an die Pflatte. Wenn das nicht eine Schule ist, wo das Bedürfnis ausgewiesen wird, dann wäre es ja nicht so, dass man alle Jahre den Zuwachs hätte und wir auch heute noch einen sehr guten Ruf haben. Und das deutet doch darauf hin, dass durchaus die Schule auch in Zukunft gerechtfertigt ist und kann unterstützt werden.
Haben Sie denn etwas bei dieser Schule zum Beispiel, gerade bei der Pflatte falsch gemacht? Sie sagen, so ein grosser Zustrom, also die Leute wollen das, also ja, kann man sie auch finanzieren, dann machen sie einfach eine falsche Rechnung.
Nein, ja, eine falsche Rechnung. In dem Sinn, wir wollen ja schauen, dass die Schulgelder eben knapp und klein bleiben. Wir wollen ja nicht einfach eine Elite-Schule, das soll es nicht sein, sondern wir wollen wirklich schauen, dass alle, die jetzt gerade in der Stadt sind, die Möglichkeit, und in der Region sind, die Möglichkeit haben, die Schule zu besuchen. Ich denke, wir müssen einfach schauen, dass wir mit der Stadt eine bessere Finanzierung anbringen, denn wir entlasten letztendlich mit ungefähr 500 Schülern, die aus der Stadt sind, das Stadtbudget doch wesentlich. Und da denke ich, wir müssen in Zukunft noch eine Verbesserung anbringen.
Will heissen, die Stadt St. Gallen soll einfach mehr zahlen für die Pfladen. Der Hans Wüst muss jetzt also eine Lösung mit dieser Stadt finden, eine Leistungsvereinbarung machen. Etwas aber, wo er so oder so gern hat. Und zwar für alle Leistungen, die Kirche für die Gesellschaft macht.
Ich könnte mir vorstellen, dass in Zukunft, vielleicht in 10, 15 Jahren, dass durchaus Leistungsvereinbarungen, beispielsweise mit den Kantonen, könnten abgeschlossen werden über die Leistungen, die Kirche sollen erbringen für die Gesellschaft im Bereich von Aufgaben, die sonst der Kanton müsste machen. Ich denke, in die Richtung müsste es laufen.
Und so soll die katholische Kirche von St. Gallen wieder zu mehr Geld kommen, ohne dass die eigenen Mitglieder mehr Steuern zahlen müssen.
Der Pius Kessler hat berichtet. Das ist das Regionaljournal. In 10 Minuten ist es 6 Uhr. Wir melden uns am 3 vor nochmal mit dem Blick aufs Bündnerwetter von morgen. Und es gibt dann auch die Meldungen vom Tag. Der ist 1, 3 Minuten vor 6 Uhr war es. Es ist Zeit für den Blick an den Himmel. Wir schauen aufs Wetter von morgen.
In der Nacht hat es zwar einige Wolkenfelder, wahrscheinlich bleibt es aber an den meisten Orten trocken. Die Temperaturen sinken im Rheintal auf milde 18 Grad. Mit etwas Hilfe vom Föhn fängt der Mittwoch zum Teil noch sonnig an. Im Laufe des Tages werden die Wolken aber immer dichter. In Nordbünden ziehen die Wolken vom Urner- und Glarnerland her auf, in Südbünden vom Tessin her. Gegen den Nachmittag kann es da oder dort auch ein bisschen regnen. Die Temperaturen sind morgen etwas tiefer. Sie steigen zu Chur auf rund 25 Grad, im Engadin auf 20 bis 24 Grad. Der Donnerstag fängt mit viel Sonnenschein an und die Temperaturen steigen in Chur wieder auf schwülwarme 29 Grad. Mit der vielen Sonne entstehen am Nachmittag den Bergen auch wieder grössere Quellwolken. Gegen den Abend kann es lokal auch ein bisschen gewittern.
Und jetzt nochmal die Meldungen vom Bündnertag. Unter den bürgerlichen Parteien in der Stadt Chur rumoren es bös. Gestern signalisiert, heute nachdoppelt. CVP und wahrscheinlich auch die BDP unterstützen den SVP-Stadtratskandidat Beat Ney nicht offiziell. Seine Partei hat durchgeboxt, dass er beim zweiten Wahlgang im Juli antreten soll. Den kürzer gezogen hätten alle Andi Kolleger von der BDP. Das sorgt jetzt für schlechte Stimmung bei den Bürgerlichen in Chur. Weiterer Protest gegen den Neubau vom Kunstmuseum in Chur. In einem Brief an die Bündner Regierung schreiben 8 Architekturbüros, der Wettbewerb für einen Neubau sei nicht korrekt abgelaufen. Das Projekt, das gewonnen hat, widerspreche sogar den Vorgaben vom Wettbewerb. Die Architekten verlangen darum jetzt eine Stellungnahme von der Regierung. In der gleichen Sache ist schon ein Rekurs beim Verwaltungsgericht hängig. Und der Churer Immobilienunternehmer Remo Stoffel ist heute im Engadin vor Gericht gestanden. Es geht um den Konkurs von einem Kaffee. Der Fall liegt 7 Jahre zurück. Der Staatsanwalt fordert 12 Monate Gefängnis bedingt und einen Buß von 2'500 Franken für den Remo Stoffel. Ein Urteil wird erst in den nächsten Tagen erwartet. Das war es vom Regionaljournal für heute. Mein Name ist Sarah Hauschild. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.